Ich habe einen Text mitgebracht, den wir betrachten wollen aus dem Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 9, die Verse 36 bis 38. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu den Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ein sehr bekannter Text. Findet man vielleicht auch mal in einem Traktat, wenn es darum geht, Werbung für die Mission zu machen? Ganz sicher kennt ihn jeder, der zum Herrn gehört, zumindest schon ein paar Mal gehört. Hier geht es also um die Ernte. Und es ist gar nicht so einfach mit der Ernte. Zumindest müssen wir ja feststellen, dass Ernte ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist. Um nicht zu sagen, ohne Ernte können wir ja gar nicht leben. Man könnte ja sagen, okay, wir könnten ja uns von tierischer Nahrung ernähren, aber das alleine würde natürlich eine sehr unausgewogene Ernährung sein. Und auch die Tiere brauchen ja Ernte, damit sie leben können. Also im Grunde genommen geht es gar nicht ohne. Der Begriff wird in der Bibel sehr häufig verwendet. Allerdings ist es ein Begriff, der auch in verschiedener Weise in der Bibel benutzt wird. Wenn wir da zum Beispiel dran denken, es gibt ein Gleichnis über das Endgericht. Da wird die Ernte als Bild verwendet. Dann, ein anderes Beispiel, ist vom Säen und vom Ernten die Rede. Es gibt so in dieser Welt so ein Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und dieses Säen und Ernten, dass der Mensch das erntet, was er sät, letztlich dieser Vers, das ist also im Grunde genommen dasselbe auf geistlicher Ebene. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Aber auch hier eine andere Bedeutung dieses Begriff Ernten. Und dann fragen wir uns natürlich, was ist denn hier eigentlich die Bedeutung der Ernte? Wie sieht das hier aus? Da müssen wir uns zunächst mal den Textzusammenhang anschauen. In Vers 36 geht es ja los damit, dass der Herr diese Volksmenge sieht und sehr bewegt über sie ist, weil sie erschöpft sind, verschmachtet, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sieht natürlich das, was in der damaligen Zeit da war, Krankheit, Elend, Armut, das Volk unter einer Fremdherrschaft. Und doch sieht er natürlich nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht natürlich auch das, was in den Menschen drin ist. Und da sieht er: Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Ja, das Volk Gottes ist von seinem Volk, oh Gott, weggelaufen. Wir lesen es in Jeremia 2, Vers 13, aber in vielen anderen Stellen im Alten Testament wird deutlich, dieses Volk ist seinem Schöpfer davongeeilt. Und das sieht der Herr natürlich, klar. Das ist ihm vor Augen, wenn er hier innerlich bewegt wird über diese Herde. Und es ging also darum, jetzt diese verlorenen Schafen zum Hirten zurückzubringen. Das Volk Gottes zu ihrem Volk zurück. Das ist hier das Bild der Ernte. Und nach diesen Worten sendet der Herr seine Jünger aus. Wohin sendet er sie? Na, zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. So heißt es hier dann weiter ab Vers 5. Ja, der Herr sendet sie aus, sagt, geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Aha. Es ging also darum, diese verlorenen Schafe des Volkes Israels wieder zurückzubringen. Das ist zunächst mal die Bedeutung hier dieses Satzes und dieses Wortes Ernte. Die wörtliche Bedeutung des Textes hat also erstmal gar nichts mit uns zu tun. Das ist so. Aber Die Bibel geht ja oft viel weiter, als wir erstmal im Wortzusammenhang erkennen. Sind nicht alle Menschen gemeint, wenn hier von der Ernte die Rede ist? Alle Menschen, die Gott nicht kennen zumindest. Gilt das Wort hier nicht für die gesamte Zeit der Gemeinde, seitdem der Herr auf diese Welt gekommen ist? Wir lesen nämlich in der Apostelgeschichte davon, dass die Mission ja zunächst mal sich auf das Volk Israel bezog, dass man Menschen erreichte, die zum Volk der Juden gehörte. Und das war auch selbstverständlich, normal. Und dass man dann so Stück für Stück erkannte, Moment, hat Gott nicht auch den Heidenraum zur Buße gegeben? Es gab Ereignisse, die darauf hindeuteten, und Stück für Stück kam man weiter. Dann wurde der Heidenapostel Paulus von dem Herrn selbst berufen. Er sollte unter den Heiden missionieren. Petrus bekam auch ganz persönliche Weisung vom Herrn, dass auch die Heiden zur Buße berufen sind, Buße zu tun. Und dann haben wir ja das Wort aus 1. Timotheus 2, Vers 4, das wir alle kennen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Herr will nämlich aller Heiland sein. Also, das, was wir hier lesen, war ja nur der Anfang. Das war der Anfang dieses Geschehens. Und seitdem der Herr auf dieser Erde war, seitdem dann die Gemeinde gegründet wurde, bis zum Ende der Gemeinde, also solange Arbeiter da sind, steht dieses Wort felsenfest. Arbeiter in die Ernte, die will der Herr einsetzen. Und wir sehen ja dann am Schluss in der Offenbarung diese unfassbar große Ernte, in Offenbarung Kapitel 7, wo diese große Zahl beschrieben wird. Ja. In den Versen Kapitel 7, in den Versen 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Das ist diese große Ernte, von der die Rede ist. Der Herr hat das natürlich schon vor Augen. Erntezeit ist also, seitdem der Herr auf diese Erde gekommen ist, bis zum Ende, bis zum Kommen, bis zum zweiten Kommen des Herrn. Ist die Ernte heute auch noch so groß wie damals? Der Herr spricht von einer großen Ernte. Man hat vielleicht manchmal so den Eindruck, wenn man Menschen begegnet, wenn man erlebt, was hier so gerade in unserem Umfeld passiert, dass das vielleicht nicht mehr so ganz so doll ist mit der Ernte, dass sie nicht mehr so groß ist. Aber wir müssen bedenken, dass Notzeit Erntezeit ist. Damals hatte der Herr das ja so plastisch vor Augen, dieses Volk Israel, diese große Not, dass sie von ihrem Gott weggelaufen sind. Und man sieht die innere und äußere Not in diesem Text. Und Not ist oft erforderlich, um zu erkennen, ich bin verloren. Menschen brauchen oft Notsituationen, damit sie überhaupt erstmal in der Lage sind, zu Gott umzukehren. Weltweit gilt, dass zumindest innerlich auch heute natürlich diese Notsituation da ist. Menschen rennen durch dieses Leben und wissen gar nicht warum. Sie haben den Sinn dieses Lebens nicht erkannt, nicht begriffen. Wissenschaftsglaube. Es wird an Weltanschauungen geglaubt, an Religionen, es werden Götzen angebetet. Und wo wir das nicht so erleben, da ist es doch in anderen Ländern noch ganz gravierend, ja, in diesem indischen Kulturbereich, ganz gravierend, Götzendienst, Götzenanbetung in schlimmster Weise. Wir stehen da auch nicht so sehr hinter zurück. Die Ablenkungen der modernen Zeit sind ja auch fast teilweise vielfach zum Götzen geworden. Wir haben falsche Sicherheiten, denen wir vertrauen. Und wenn wir die drastisch wachsende Weltbevölkerung sehen, das sind ja Zahlen, mit denen heute gearbeitet wird. Milliarden, ne? Milliarden. Ich kann nicht begreifen, was das ist, wenn so ein Fußballstadion voll ist, ne? Das ist ja schon unglaublich, da 50, 70, 80.000 Leute. Wenn man diese Masse, diese Menschenmasse sieht, das ist ja unfassbar. Und dann gehen wir weiter bis hin zu Milliarden. Das können wir gar nicht packen mit unserem Gehirn, was das bedeutet, diese Zahl. Also es ist ein Riesenpotenzial da. Man könnte sagen, die Ernte, die ist nicht mehr groß, die Ernte ist riesig, ne? Die ist riesig. Nun ist es natürlich so, dass nicht zu allen Zeiten und in jedem Bereich die Erntemöglichkeiten gleich sind. Aber nehmen wir mal einfach das Potenzial der Ernte. Das ist riesig. Das müssen wir feststellen. Auf dieser Welt haben wir ein riesiges Erntepotenzial. Natürlich, wir merken es hier und heute, ist es nicht so gut um die Ernte bestellt. Wir können nicht mit Mähdrescher in die Ernte einfahren. Selbst mit der Sichel geht das nicht, ja? Dann müssen wir die Ähren teilweise schon einzeln ausrupfen, ne? So sieht das aus. Aber doch gilt 1. Timotheus 2, Vers 4, alle Menschen, ja? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Jeder einzelne Mensch ist nach Gottes Willen grundsätzlich reif zur Ernte. Jeder ist eine Ehre auf diesem riesengroßen Feld. Und der Arbeiter sind immer noch wenige. Auch das hat sich nicht geändert seit damals. Das wird sich wohl auch nicht ändern. Der Arbeiter sind wenige. Der Herr hat gesagt, und das steht jetzt so fest bis zum Ende der Gemeinde. Man hätte ja sagen können, vielleicht gibt es doch mal Zeiten, wo das anders aussieht. Aber die Kirchengeschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu, die Zeiten, die während der Apostelgeschichte stattfanden, zeigen uns, der Arbeiter sind wenige. Das ist so. Das liegt alleine schon daran, dass diejenigen, die zum Herrn gehören, ja in der krassen Unterzahl sind gegenüber denjenigen, die zur Ernte gehören. Das ist schon ein ganz einfaches Rechenexempel. Aber wenn der Herr das sagt, meint er das natürlich nicht nur, ne? Sondern es geht wohl auch darum, dass viele, die den Herrn kennen, die den Herrn in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie diese Not nicht sehen, dass sie es nicht begreifen, dass sie nicht erkennen, dass sie selber gebraucht sind, gemeint sind, dass sie vielleicht auch zu bequem sind, dass sie es nicht wahrhaben wollen. Sie sind nicht so innerlich bewegt über diese verlorenen Schafe wie der Herr selbst. Vielleicht rührt es sie gar nicht an. Vielleicht kümmert es sie nicht. Der Herbert Becker ist ja letztes Jahr verstorben. Er war kurze Zeit zuvor noch bei uns in der Gemeinde. Und ich werde das nie vergessen. Dann nahm er die Zeitschrift Licht und Leben, da sind ja diese Sterbefälle dann abgedruckt, guckt da rein und sagt, ach guck mal, der ist zum Herrn gegangen und der kannte sie alle. Ja, und 10 Tage später war er selbst tot. Das ist enorm, wie schnell das manchmal geht. Wie auch für mich so eindrücklich er selber noch über andere sprach, die verstorben waren. Sieh mal, guck mal. Und dann war er selber schon dran. Das hat für mich diesen Aspekt Ewigkeit wieder in ein ganz anderes Licht gerückt. Ich bin seitdem wieder viel aufmerksamer für diese Situation, in der wir uns befinden. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, nicht nur in Bezug auf Herbert Becker, ich denke an Uwe Martin Schmidt. Ich denke an die vielen anderen, die früh gehen mussten, die dem Herrn wirklich in ganz besonderer Weise dienen durften. Und dann frage ich mich, wie ist sowas möglich? Der Herr macht ja keine Fehler, das wissen wir. Aber hat er vielleicht nicht da, vielleicht ein bisschen zu sehr daran gedacht, diese Leute schnell zu sich zu holen? Hätte er nicht vielleicht da vielleicht doch mal an die Löcher denken müssen, die da entstehen, massenweise? Die Löcher, die hinterlassen werden, bei solchen Todesfällen. Hätte er nicht, der Paulus sagt mal an einer Stelle, fast so ein bisschen, ich rede jetzt ein bisschen schwachsinnig, ne? Das gibt's tatsächlich, ja, dass er, um zu provozieren, ein bisschen übertreibt. Und ich frage euch jetzt, ja, hätten nicht diese Leute gerade 120 oder 130 Jahre alt werden müssen? Also genau andersrum. Aber Wir wissen um die Souveränität Gottes und wir haben es hier in unserem Text stehen. Er ist der Herr der Ernte. Er ist der Herr. Wir müssen begreifen, dass Gott selbst auch in diesen Dingen die Ehre haben will. Und so handelt er, wie er will. Wir können manche Dinge nicht kapieren, das kriegt man nicht gebacken. Das geht gar nicht. Aber er handelt souverän, auch in seiner Ernte. Natürlich, gerade da. Was sollen wir denn sagen? Wir können nur das machen, was Gott uns in diesem Text vorgibt. Wir können ihn bitten. Und das ist ein großes Vorrecht, das wir haben. Ein ganz besonders großes Vorrecht. Wenn wir das Ganze jetzt mal so versuchen, in die Praxis umzusetzen, müssen wir uns die Frage stellen, sind wir eigentlich auch so innerlich bewegt über diese hirtenlosen Schafe? Der Herr ist ja mehr als das. Eigentlich ist das hier so etwas wie eine ganz gravierende Betroffenheit im Inneren. Er ist innerlich bewegt über diese Schafe. Es jammert ihn, könnte man sagen, ja? Es jammert ihn. Und das ist ja das Wesen der Barmherzigkeit. Der Herr hat ja eine Barmherzigkeit unglaublicher Art. Und wir sollen es auch anstreben. Wir sollen ihm ja folgen. Der Herr ist unser Vorbild. Und das ist aber schwierig. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Ich stelle das immer wieder fest. Die Ungläubigen, mit denen ich es zu tun habe, denen steht das nicht auf der Stirn, dass sie verloren sind. Und man hat es so schnell vergessen, dass Menschen verloren sind, mit denen man es zu tun hat. Im Tagtäglichen. Ständig haben wir mit diesen Menschen zu tun. Wenn das jetzt so leuchtend auf der Stirn oben drauf stehen würde, ich bin verloren, ja, dann könnte ich das auch nicht so schnell vergessen, ne? Das wäre doch schön. Dann würde das immer so aufblinken, so, und dann wüsste ich immer, was los ist. Aber das ist nicht so. Wir haben es mit einer Situation zu tun, die uns tatsächlich wirklich als Menschen überfordert. Vielleicht geht es dem einen oder anderen nicht so. Es gibt auch Menschen, die haben ganz besondere Gaben. Die können aus jeder Situation noch etwas herausholen, dass sie Zeugnis geben für Menschen, dass sie ihnen eine Hilfe sein können. Ich muss sagen, mir fehlt diese Gabe völlig. Ich bin dann immer überfordert. Mir fällt hinterher alles Mögliche ein, was ich Menschen hätte sagen können. Die tollsten Sachen. Hinterher. Das ist bedauerlich. Das liegt zum einen daran, dessen bin ich gewiss, dass mir manchmal einfach die Nähe Gottes fehlt. Das muss ich ganz so einfach platt bekennen. Und es ist ja auch Gottes Ziel, dass wir uns immer wieder seinem Wort aussetzen, seinem Geist in uns wirken lassen, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen. Das ist ja sein Ziel. Dass wir darin eben auch wachsen. Das sollen wir. Er will uns immer wieder daran erinnern, wie es um uns herum aussieht. Aber es gibt noch eine wichtigere Motivation. Das möchte ich hier nicht verheimlichen, dass es eigentlich in erster Linie gar nicht mal darum geht, dass wir so dieses Gefühl der Barmherzigkeit für die Menschen um uns herum haben. Obwohl das wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Und ich glaube, die Menschen, die eine Gabe dafür haben, die können auch ganz anders damit umgehen. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Motivation, wenn wir Menschen helfen wollen auf dem Weg. Die Motivation, dass wir den Herrn dadurch Ehre machen wollen. Das ist das eigentlich Entscheidende, worum es geht. Das ist ja auch das, was wir hier erkennen müssen, was hier über diesem Ganzen steht. Dass der Herr, dass ihm die Ehre zuteil werden soll im Rahmen seiner Ernte. Und der Herr wird verherrlicht, wenn Menschen zu ihm kommen. Das ist gar keine Frage. Da ist zum Beispiel die Tatsache, dass dadurch sein Wille geschieht. Wenn des Herrn Wille geschieht, dann wird er dadurch geehrt. Natürlich. Die Zahl derer, die zum Herrn gehören, wird größer. Auch dadurch wird er geehrt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist es ein Mensch mehr, der zu diesem großen Chor gehört, der Loblieder auf ihn singt. Einer weniger, der dem Herrn Unehre macht durch seine Existenz. Es ist auch so, dass Menschen, wenn sie Buße tun, auch dadurch Gott die Ehre geben. Der Achan sagt das mal, als Josua ihn darum bittet, doch Farbe zu bekennen. Achan hat ja Gold und einen babylonischen Mantel gestohlen von dem, was in den Schatz des Herrn sollte, bei der Einnahme von Jericho. Und dann sagt Josua: Gib doch dem Herrn die Ehre und sage, was du gemacht hast. Und Josua und Achan bekennt dann seine Sünde vor dem Volk Israel und vor dem Herrn. Also Menschen geben dadurch Gott die Ehre, dass sie bekennen: Ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt. Buße tun heißt Gott Recht geben, indem ich jetzt die Plätze tausche. Vorher sitzt Gott immer auf der Anklagebank. Wenn Menschen nicht zu Gott gehören, dann ist Gott an allem schuld. Ne? Schuld wird Gott zugeschoben. Wenn ich mich zu Gott bekehre, dann ist das vorbei. Dann setze ich mich selbst auf die Anklagebank und sehe ein und bekenne, dass ich selbst schuldig bin vor Gott. Dadurch ehren Menschen Gott, dass sie so zu Gott finden, dass sie Buße tun. Na, das ist doch Grund genug, die Ärmel hochzukrempeln. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ja, warum sitzen wir eigentlich nur rum? Lasst uns Schluss machen, aufstehen und aufgehen. Auf geht's. Es gibt viel zu tun. Aber lesen wir mal nochmal genau. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Aha, wir sollen gar nicht erstmal, wenn wir davon hören, losrennen, wie die Stiere, sondern wir sollen erstmal ganz ruhig werden, still werden. Wir sollen ins Gebet gehen und den Herrn, der nämlich, wie wir schon gehört haben, Souveränität hat in Bezug auf diese Ernte, ihn sollen wir bitten, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Denn nur wenn er Arbeiter in die Ernte sendet, dann macht das auch Sinn. Wenn Menschen versuchen, mit eigenen Mitteln und eigenem Wollen die Ernte einzubringen, das hilft nicht viel. Irgendein Prediger, ich glaube, es war sogar Spurgeon, hatte mal davon berichtet, er hat ist einem Menschen begegnet, der war betrunken. Und dann rief er ihm zu: Kannst du dich noch an mich erinnern? Du hast mich bekehrt. Und dann sagte er, Spurgeon selbst wohl, wenn er es war, ich weiß es nicht genau, das merke ich, dass ich dich bekehrt habe. Ja, also der Herr, er ist souverän, er ist der Herr der Ernte und ihn wollen wir darum bitten, dass er Arbeiter in diese Ernte sendet. Das ist wichtig. Und das heißt also nicht geht los, sondern bittet für Arbeiter in diese Ernte. Und wenn wir das tun, dann lenkt das unsere Sinne auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich auf das, was droben ist. Das ist ja wichtig, dass wir immer unseren Blick, unsere Blickrichtung nach oben haben. Dann kommen vielleicht eben auch nicht solche Dinge zustande, wie sie heute sind, wie wir sie heute erleben. Dass Gemeinden wachsen wollen, was ja gar nicht falsch ist, und dann fangen sie an zu bauen. Wir wollen Raum schaffen. Wir wollen Gott Raum schaffen. Das ist ein Blödsinn, ne? Also ich empfinde das so. Wenn die Gemeinde wächst und wächst und kein Platz mehr ist, ich denke, dann wollen wir das dem Herrn anbefehlen, dann wird er auch für mehr Raum sorgen. Aber vorher schon hingehen und Raum schaffen, ja? Naja. Unsere Sinne lenken auf das, was droben ist. Es geht hier auch nicht um Baumaterial, es geht um lebendige Seelen. Es geht um Menschen. Er ist der Herr, es ist seine Sache. Er will gebeten sein, auch in dieser Angelegenheit. Vielleicht hält er deswegen auch die Zahl der Arbeiter gering. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wenn zu viele Arbeiter da sind, es noch mehr gibt, die sagen, sind genug da, brauche ich mich nicht drum kümmern. Vielleicht kann so ein Todesfall wie der von Uwe Martin Schmidt eben auch einfach dazu führen, dass Menschen wieder wach werden und sagen, Moment, Moment, es ist auch meine Sache. wo man sich vorher vielleicht eben gerne auch auf Einzelne verlassen hat. Ja, das ist ja hier so eine Hiobsbotschaft, wenn wir das lesen. Vers 36, die verschmachtete Volksmenge. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit ist das überhaupt nicht anders, eher noch schlimmer. Die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Da kriegt man ja richtig den Frust, wenn man sowas hört. Und dann Vers 38, diese Aussage, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist doch eine Ermutigung. Eine Ermutigung, der Herr will Arbeiter in die Ernte senden. Er will es tun und erwartet es auch, das wissen wir. Die Verantwortung für die Ernte liegt nämlich bei ihm. Und das ist doch gut. Wisst ihr, wenn man so diese Tendenz hat, jetzt muss ich aber wirklich was tun. Ich muss jetzt ran, ich muss was tun. Das ist ja auch nicht falsch. Aber es kann sehr leicht in die falsche Richtung führen. Und da gilt es erstmal, sich oben, von oben her die Gewissheit zu verschaffen, ich bin nicht derjenige, der die Verantwortung dafür trägt. Die Verantwortung trägt jemand anderes. Mir hat schon mal jemand ganz persönlich die Verantwortung zuschanzen wollen. Ich war damals wirklich platt. Und das von einem, von jemandem, der es wirklich hätte besser wissen müssen. Er hat mir gesagt, ja, ihr hier in Wanne, schaut euch doch mal an, wie viele Ungläubige hier um euch herum sind. Ja, sollen die denn alle verloren gehen? Mit anderen Worten, tut doch mal was. Seht doch die Menschen alle, die gehen alle verloren. Das ist nicht gut. Der Herr hat Gaben gegeben. Und es ist leider viel zu häufig, dass man Menschen, die gar nicht mal eine Gabe haben, irgendeine Aufgabe in die Schuhe schieben will, die sie gar nicht bewältigen können. Und das gibt einen furchtbaren geistlichen Frust. Es ist immer wichtig, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, auch gleichzeitig im Hinterkopf zu haben, er ist der Herr der Ernte. Er hat die Verantwortung für die Ernte. Natürlich möchte er uns in dieser Ernte haben. Und nicht nur die, die besondere Gaben haben. Das ist ja tatsächlich so, dass wir vielleicht sehen, wir haben eine bestimmte Gabe nicht. Und dann sagen wir, das ist nichts für mich. Aber Erntearbeit ist Arbeit für jeden. In der Tat. Jeder kann irgendwie in dieser Ernte mitarbeiten. Vielleicht denken wir sofort dran und das erlebe ich dann auch manchmal, wenn ich sowas lese über Mission, dann geht es meist eben um die Leute, die irgendwo im Ausland sind. Also Mission, das sind die, die da im Ausland sind. Ja, das ist natürlich eine völlig althergebrachte Vorstellung und eigentlich war es auch vom Herrn nie so gedacht. Sondern gedacht ist doch, dass Ernte ein Riesenprojekt ist. Da gibt's eben nicht nur, denken wir mal so einen großen Erntebetrieb, da gibt's also nicht nur die Arbeiter, die da direkt in der Ernte beschäftigt sind. Diese Arbeiter müssen ja gerade in der Erntezeit versorgt werden. Wer versorgt die denn? Das sind Leute, die arbeiten auch an der Ernte mit. Dann gibt es sicher eine Verwaltung, die diesen Betrieb aufrechterhält. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die Aufsicht haben, die koordinieren. Das muss sein, sonst geht ja alles drunter und drüber. Also es gibt viel, viel zu tun in einem solchen Erntebetrieb, erst recht natürlich in dem göttlichen Erntebetrieb. Da gibt es noch viel mehr Aufgaben, als wir jetzt in diesem Bild der weltlichen Ernte überhaupt feststellen können. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Menschen, die Geld geben für die Mission? Ich finde das ganz interessant. Der Paulus, der hat das ja auch mal gehabt. Ne? Wir lesen davon, in welchem Brief ist das? Im Philipperbrief. Da erhält der Paulus Geld aus Philippi und er sagt den Leuten, das ist toll, eure Gabe, die hat mir wirklich super geholfen. Aber eigentlich gar nicht mal so sehr das Geld, sondern dass ihr Geld mir zugewendet habt, das war für mich ein Zeichen dafür, dass ihr an mich denkt. Dass ihr daran denkt, dass ich hier bin. Also, Missionare dadurch zu unterstützen, dass man an sie denkt. Das muss gar nicht durch geltliche Mittel geschehen, kann so sein. Ist ja auch sicherlich wichtig und richtig. Aber einfach, indem ich ihnen schreibe. Schriftwechsel mit Missionaren ist Erntearbeit, ihr Lieben. Kleine Sachen, wo wir oft gar nicht dran denken. Vielleicht einfach, wenn irgendeine besondere Veranstaltung stattfindet, bis hin zu der kleinsten Arbeit, dass Kaffee gekocht wird, dass etwas gereicht wird. Wenn wir ein Gebäude benutzen, muss das sauber gehalten werden. Ich nehme jetzt mal die unangenehmste aller Arbeiten, das Kloputzen. Das kann Erntearbeit sein, bitteschön. Wenn wir jetzt in Radevormwald die Zeltlager haben, dann denke ich an die vielen, vielen kleinen Arbeiten, die da zu tun sind. Die werden oft vergessen, man übersieht sie. Und Leute sagen, ach, ich kann gar nicht Arbeiter in der Ernte sein. Gott hat mir gar keine Gaben dazu gegeben. Ja, da vergessen wir, wie groß dieser Gott ist und wie genau und wie fein er das alles geplant hat und wie er jedem seinen Platz zugeteilt hat. Diesen Platz, natürlich müssen wir aber eben auch einnehmen, das ist klar. Das soll wohl so sein. Und da ist es dann natürlich traurig, wenn jemand seinen Platz dort nicht findet. Vielleicht eben auch, weil er falsche Vorstellungen hat. Es gibt andere Aufgaben in der Ernte. Ich hatte schon davon gesprochen, dass es hier und heute wohl mehr so ist, dass man eher auch einzelne Ehren ausreißt, statt dass man mit dem großen Mähdrescher drüber fährt. Ich sehe es bei uns in der Gemeinde, da ist gar nichts anderes drin. Es geht wirklich um einzelne Ehren. Aber die wollen wir nicht geringschätzen. Wenn wir überlegen, dass für jeden Einzelnen, der Buße tut, der Engelschor im Himmel singt, jubelt, das ist etwas Großes. Das wird oft übersehen. Also bleibt das Erste und Wichtigste das Gebet. Bitten, flehen eigentlich, ja? Bitten ist hier auch im Sinne von flehen gemeint. Flehet den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Und dann kann es ja passieren, dass der Herr uns selber auch Aufgaben zuteilt. Wenn wir selber ins Gebet gehen, kann es uns passieren, dass der Herr sagt, du bist diesmal gemeint. Das darfst du mal tun. Davor wollen wir uns dann nicht verschließen. Unser Gebet sollte auch sein, Herr, zeige mir meine Aufgaben in deiner großen Erntearbeit. Und als ich die Predigt bei uns in der Gemeinde gehalten habe, da saßen unsere Jugendlichen, unsere eigenen Kinder, wir sind da drei Familien im Grunde genommen, die Älteren sind alles schon so im jugendlichen Alter, teilweise junge Erwachsene. Und dann habe ich gesagt, ich meinte damit nicht hier die alten Damen, wenn es darum geht, sondern eher euch jungen Leute, obwohl auf der anderen Seite sollte man auch nie meinen, dass man zu alt dazu ist, um in dieser Weise vom Herrn angesprochen zu werden. Bis dahin.